Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Ist es richtig oder falsch, Geimpfte den vielen Nicht-Geimpften vorzuziehen? Wie geht's der ältesten Tageszeitung der Welt und was sucht Street Art in geschlossenen Räumen? Themen dieser Stunde. Soll das die frohe Osterbotschaft von Jens Spahn sein? Der Bild am Sonntag teilte der Bundesgesundheitsminister mit, dass vollständig Immunisierte nach der dritten Corona-Welle wieder mehr machen dürfen als die Menschen, die noch nicht geimpft sind. Spahn stützt sich dabei auf das Robert-Koch-Institut, das davon ausgeht, dass mit zwei Impfdosen die Gefahr, durch Übertragung andere zu infizieren, gering ist. Stefan Gosepart ist Professor für praktische Philosophie und lehrt an der Freien Universität Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte sind Gerechtigkeit, Gleichheit und Verantwortung. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ist das für Sie eine frohe Osterbotschaft?
Ja, ich finde, es ist eine frohe Osterbotschaft, etwas pathetisch gesprochen, für die Menschheit, weil das ja bedeutet, dass diejenigen, die das zweite Mal geimpft worden sind, jetzt selber nicht mehr ansteckend sind. Und das muss für uns alle eine frohe Botschaft sein.
Und Sie vertrauen den Aussagen des Robert-Koch-Instituts, wir kennen seit über einem Jahr viele Studien und geringe Halbwertszeiten.
Ja, man muss natürlich mit den Informationen leben, die man jetzt gerade kriegt. Wenn die sich ändern, dann muss man sich umstellen. Ich finde, eine der ganz großen Lehren der Corona-Zeit ist ja jetzt, dass wir mit Unsicherheit leben müssen. Alle Leute wollen immer verbindliche Perspektiven. Die gibt es jetzt nicht. Solange das der Stand der Wissenschaft ist, richten wir uns danach.
Derzeit sind etwas mehr als über 10% der Menschen in Deutschland geimpft. Sehr viel weniger haben eine zweite Impfdosis. Das heißt, noch an die knapp 90% warten darauf, überhaupt eine Impfung zu bekommen. Ist das in diesen Zeiten verantwortungsvoll? Spaltet es nicht die Gesellschaft noch mehr, als es jetzt schon der Fall ist, wenn wir an den gestrigen Tag und die Querdenken-Demonstration in Stuttgart denken?
Ja, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass jetzt neue, sagen wir mal etwas übertrieben, Privilegien für die schon Geimpften vergeben werden, dann wird das genau diese Reaktion hervorrufen, dass 5% der Bevölkerung jetzt auf einmal privilegiert wird. Das wäre ungerecht, das ist auch mein Gefühl. Wenn die jetzt auf einmal was dürfen, was alle anderen auf gar keinen Fall dürfen. Aber davon ist ja, wenn ich das auch wieder richtig verstanden habe, überhaupt nicht die Rede. Die Rede ist davon, dass die jetzt zum Beispiel nicht mehr, wenn sie in ein Geschäft gehen, um Ware abzuholen, sich jetzt nicht mehr mit einem tagesaktuellen Corona-Test ausweisen müssen, weil die doppelte Impfung jetzt schon zeigt, dass sie selber kein Corona-Überträger mehr sind. Deshalb scheint mir das einfach nur konsequent zu sein, dass darauf verzichtet wird. Das ist jetzt auch keine ganz große Befreiung und auch kein ganz großes Privileg. Und ich finde, hier muss man mit der Wortwahl sehr vorsichtig sein. Wenn es diese kleinen Schritte sind, dann finde ich das angemessen. Wenn es jetzt darum geht, das habe ich auch gehört, dass die jetzt zum Beispiel im Außenbereich im Restaurant essen dürfen und alle anderen nicht, dann finde ich, geht schon wieder um Privilegien, von denen ich jetzt zum Beispiel noch nicht einsehe, warum diejenigen, die das Glück hatten, das muss man ja sagen, doppelt geimpft zu werden, diese Privilegien genießen sollen. Ich finde, von diesen großen Befreiungen, darüber sollte man natürlich erst dann reden, wenn wirklich ein Großteil der Bevölkerung die Chance zumindest hatte, sich impfen zu lassen. Wir versuchen zusammen durch die Krise zu kommen. Sie trifft uns zunächst mal alle gleich, weil das Virus alle gleich trifft, aber die Folgen sind ungleich und auch die Möglichkeiten, sich davor zu schützen, sind ungleich. Und genau darin muss sich jetzt eine solidarische Gesellschaft zeigen, dass wir da zusammenhalten und versuchen, gemeinsam durch diese Krise zu kommen und deshalb so schnell wie möglich alle zu impfen, dass möglichst alle dann auch die Freiheit wieder zurückbekommen, die sie vorher mal hatten. Es sind ja eigentlich in dem Sinne gar keine Privilegien. Privilegien ist ja immer in Anführungszeichen, sind ja nur Privilegien, wenn andere ihre Freiheiten noch nicht zurückbekommen haben, die ihnen eigentlich zustehen in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat.
Also ist es dann vielleicht doch keine frohe Osterbotschaft von Jens Spahn nach dem, was Sie jetzt auch erläutert haben?
Na, das Versprechen, dass jetzt große Freiheiten kommen, das finde ich ein falsches Versprechen. Das sollte man erstens so nicht geben. Zweitens, glaube ich, werden es keine großen Freiheiten sein. Klar ist der Bundesgesundheitsminister jetzt im Moment unter Druck und versucht, jeden kleinen Erfolg als einen Erfolg auch zu verkaufen. Ich finde ein bisschen mehr Zurückhaltung, dass man sagt, ja, das ist positiv für uns alle, aber wir müssen jetzt zunächst mal durch die dritte Welle, in der stecken wir ja drin, alle gemeinsam. Das heißt wahrscheinlich für uns alle. alle, dass wir uns erstmal leider doch nochmal einschränken müssen. Das ist, glaube ich, das, was jetzt angesagt ist und nicht Versprechungen, die dann so schnell doch in der Größenordnung erstens nicht gehalten werden könnten und wenn sie gehalten werden würden, dann sicherlich sofort zum Spaltpilz, wie Sie gesagt haben, also dafür zu führen, dass diejenigen, die diese Freiheit noch nicht haben, sich dann ungerecht behandelt fühlen und sich dagegen wehren. Und das können wir in dieser Gesellschaft im Moment nicht gebrauchen.
Ja, Sie haben ja auch an den Gemeinsinn appelliert. Ich habe die Vorstellung, dass über kurz oder lang beim Bundesverfassungsgericht eine Klage anhängig sein wird, sollte es denn tatsächlich dazu kommen, dass die wenigen Prozent in Deutschland, die eine Immunisierung haben, dem Gros gegenüberstehen.
Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen und das wird für die Richterinnen und Richter auch schwierig zu entscheiden sein, denn in der Tat wird ja die Frage sein, warum jemand eine Grundrechtseinschränkung hinnehmen soll, wenn von ihm selber oder ihr selber keine Gefahr mehr ausgeht. Die Gegenrechnung ist ja psychologisch jetzt die, dass wir eigentlich von allen verlangen, dass sie sich zum Schutze anderer zurücknehmen und ihre Grundfreiheitseinschränkungen hinnehmen, weil es dadurch dann allen auf lange Sicht besser geht. Und wenn man jetzt den Eindruck hat, wenige, die das Privileg hatten, geimpft zu werden, die dürfen ausscheren, dann lässt das Solidaritätsgefühl in der Bevölkerung nach und damit auch der Wille, zusammenzustehen und diese Grundfreiheitseinschränkungen hinzunehmen. Und ich glaube, das ist das, was wir uns im Moment am wenigsten leisten können. Wir müssen sehen, dass ganz viele Leute möglichst freiwillig, ohne immer kontrolliert zu werden durch das Ordnungsamt oder die Polizei, die Maßnahmen, die jetzt nötig sind, um die dritte Welle zu bekämpfen und die Kurve wieder flach zu kriegen, sich an diese Maßnahmen zu halten.
Letztlich aber ist das dann doch ein Bärendienst, den Jens Spahn der Gesellschaft erwiesen hat. Denn die Kluft, die es ja sowieso schon gibt, die wird sich doch weiter vertiefen. Wobei die Ankündigung zeigen mag, wie stark die Politik unter Druck ist.
So sehe ich das auch. Der Bundesgesundheitsminister ist im Moment unter Druck und versucht, die positiven Nachrichten, die auf seinen Schreibtisch kommen, auch so zu verkaufen. Das kann man ihm nachsehen. Aber ich glaube, insgesamt ist das nicht klug. Wir sollten sehen, dass wir eine möglichst hohe Impfquote bekommen. Und sobald die hoch genug ist, dann kann man tatsächlich sagen, dass diejenigen dann ihre alten Freiheiten zurückbekommen sollen. Das sind dann vielleicht gar keine Privilegien mehr, wenn es schon 50% der Bevölkerung betrifft. Und das wird dann auch genau den Mechanismus hervorbringen, den wir vielleicht auch wollen, dass es eine starke Anreizstruktur für die anderen gibt, sich doch impfen zu lassen.
Was wiederum heißt Tempo, Tempo, Tempo bei den Impfungen.
So ist es.
Vielen Dank, Stefan Gosepart, Professor für praktische Philosophie an der FU Berlin. Vielen Dank, dass Sie Zeit heute Abend an diesem Ostersonntag für uns hatten.
Gerne.
Zum Urbi et Orbi des Papstes ist sie heute wieder geläutet worden, die größte Glocke im Petersdom. Die älteste gotische Kirche in Deutschland könnte andere Gotteshäuser bald in den Schatten stellen. Denn ein gemeinnütziger Verein in Magdeburg sammelt für ein Spiel mit 12 Glocken. Niklas Ottersbach über den Wunsch nach einem schöneren Klang.
So, jetzt ist es laut, moin.
Denn gleich wird die schwerste Glocke des Magdeburger Doms zum Klingen gebracht. Osanna wiegt knapp 9 Tonnen. Was hier zu hören ist, das Ausklingen der Glocke. Am Anfang ist der Ton so laut, dass mein Mikrofon überfordert ist. Der Klang der Osanna, wer direkt neben ihr im Glockenstuhl 40 Meter über der Erde steht, der spürt die Vibrationen im ganzen Körper. Martin Groß kann sich an der schweren Osanna kaum satt hören. Der pensionierte Lebensmittelchemiker ist stellvertretender Vorsitzender des Domglockenvereins in Magdeburg.
Ja, es gibt kaum ein edleres Geräusch, das in dieser Präsenz und Lautstärke erzeugt werden kann. Also das ist ein Privileg von Glocken. Also kein Lautsprecher oder sonst irgendwas kann es abbilden, einen derartigen Ton.
Aber es gibt ja noch tiefere Töne als den schon sehr bassigen sogenannten E0-Schlagton der Osanna. Der Kölner Dom zum Beispiel hat mit dem dicken Pitter die tontiefste freischwingende Glocke Deutschlands, Schlagton C0. Aber direkt auf Platz 2 soll eines Tages Magdeburg stehen, mit einer neuen Glocke namens Credamus. Der gemeinsame Glaube daran steckt schon im Namen.
Die soll dann tatsächlich des Basses Grundgewalt liefern, wobei ein E0 auch schon sehr gewaltig ist. Und das ist also schon eine absolute Besonderheit. Aber wir wollen ja auch Alleinstellungsmerkmale für den Magdeburger Dom haben. Einen D0 gibt es in Deutschland nicht mehr.
Vor über 800 Jahren wurde die Elbkathedrale gebaut. Damals waren 4 Türme geplant, am Ende wurden es 2. Heute erklingen die Glocken nur noch im Nordturm des Doms. Dort soll dann auch die neue Glocke Credamus hängen. Wie sie klingt, das hat der Domglockenverein schon mal digital konstruiert, anzuhören auf der Webseite. Doch die Sache wird nicht ganz billig. 320.000 Euro kostet allein der Guss dieser einen Glocke. Und es sollen ja insgesamt 12 werden, in Anlehnung an die 12 Apostel. Dafür muss zum Teil der Glockenstuhl neu gebaut werden. Die akustische Pracht müsse nun mal mit der optischen mithalten, sagt Rainer Kuhn von Beruf Archäologe. Auch er ein Vorstandsmitglied vom Domglockenverein.
Ja, wir haben ja hier eine der wichtigsten Kirchen im europäischen Mittelalter überhaupt. Und verglichen damit ist dieses schöne Geläut, was wir haben, natürlich sehr rudimentär. Genau deshalb hat sich der Verein ja gegründet, dass wir ein vollständiges Geläut, das unseres Erachtens aus 12 Glocken bestehen sollte, dann auch bekommen.
Es sollen also neue Glocken her, aber auch die 3 alten müssen repariert werden. Die Apostolika zum Beispiel, sie hängt direkt neben der schweren Osanna im Nordturm des Magdeburger Doms. Sie werde am häufigsten geläutet, also ständig im Einsatz. Und so entstehen über die Jahre und Jahrzehnte Abnutzungserscheinungen, sagt Martin Groß vom Domglockenverein.
Im schlimmsten Fall entstehen Risse und im allerschlimmsten Fall zerbricht die Glocke und stürzt unter Umständen ab.
Ein Exemplar ist schon repariert worden, die etwa 2 Tonnen schwere Dominica aus dem Jahr 1575. Seit dem 30-jährigen Krieg hat die Dominica den Magdeburger Dom nicht verlassen, bis zur Reparatur im letzten Jahr. Noch hängt sie nicht wieder im Glockenstuhl, der muss nämlich auch noch saniert werden, aber sie klingt schon. Im Hintergrund zu hören, ein Gruß aus der Neuzeit, denn im Mittelschiff des Magdeburger Doms wird gerade Staub gesaugt. Letzte Vorbereitungen für die Ostergottesdienste. Der Domglockenverein hat 71 Mitglieder. Es gibt ihn gerade mal 3 Jahre. Dafür ist schon eine beachtliche Spendensumme zusammengekommen, 200.000 Euro. Das freut Andreas Schumann, Kirchenmusiker, CDU-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Domglockenvereins.
Wir wollen mit bürgerschaftlichem Engagement versuchen, Leute einzubinden, die ihren Magdeburger Dom lieben. Die Menschen lieben ihren Dom. Und das hat auch wirklich geklappt. Inzwischen sind auch viele von außerhalb dazugekommen und unterstützen uns. Also wir haben wirklich Spenden aus allen Teilen Deutschlands und auch aus Großbritannien und aus den USA.
Jetzt fehlen noch gut 2 Millionen Euro für die Glocken und die Baumaßnahmen im Glockenstuhl. Fördermittel vom Bund sind noch nicht konkret, aber CDU-Politiker Schumann hat schon positive Signale aus Berlin wahrgenommen. Nach dem Motto, wenn die Magdeburger dranbleiben an dem Projekt, dann sehe es gut aus. 2023 sollen die kleineren Glocken hängen. Wann die 14 Tonnen schwere Credamus fertig sein wird, das ist noch unklar. In jedem Fall soll sie das neue akustische Wahrzeichen für den Magdeburger Dom werden.
Der Magdeburger Dom und der Plan für neue, schön gemeinsam klingende Glocken. In Österreich hängt die Regierungskoalition aus Konservativen und Grünen an einem seidenen Faden, denn verfilzte Verbindungen zwischen der ÖVP von Kanzler Sebastian Kurz und der Industrie sorgen für mehr als Empörung. Kippelig ist es auch für die Wiener Zeitung, 1703 gegründet und deshalb die älteste Tageszeitung der Welt. Jan-Florian Fuchs, die Wiener Zeitung gehört dem österreichischen Staat. Warum muss sie da um ihr Fortbestehen fürchten?
Das ist relativ einfach zu klären, weil die Wiener Zeitung zu ganz großen Teilen vom sogenannten Amtsblatt gelebt hat bis jetzt. Das ist eine Beilage, eine sehr umfangreiche Beilage, viel, viel umfangreicher als die Zeitung selber mit redaktionellen Inhalten. Und das sind eben Verlautbarungen, das sind Firmen, Veränderungen und Konkurse etc. Also all das musste bis jetzt verpflichtend in der Printausgabe der Wiener Zeitung veröffentlicht werden. Und nun gibt es eine EU-Richtlinie, die tatsächlich das untersagt, sodass die Zukunft nicht mehr klar ist. Man wird das ist ja auch zeitgemäß, alles digital machen, was da so ansteht. Und damit fällt ein ganz wesentlicher Bestandteil der Wiener Zeitung, was die Finanzierung betrifft, weg, weil eben die Wiener Zeitung auch für diese Pflichtinserate eben Geld bekommen hat.
Und die Möglichkeit zu sagen, gut, wir machen das mit den Inseraten nicht mehr, weil wir es nicht dürfen, aber wir sorgen trotzdem dafür, dass diese älteste Zeitung der Welt bestehen bleibt. Dafür ist die Regierung nicht zu haben.
Das ist im Moment die große Diskussion. Also man verliert immerhin 7 Millionen Euro durch diese Pflichtinserate, wenn die wegfallen. Und auf der anderen Seite ist die Schwierigkeit, dass der österreichische Staat, die Regierung, immens viel Geld ausgibt für die Medien, für die Presseförderung. Da ist von 1 Milliarde etwa im Jahr tatsächlich die Rede. Und das geht aber überwiegend in Boulevardzeitungen, wo auch die Regierung sehr, sehr viele Anzeigen schaltet. Es gibt ja nur 14 wirkliche Printtitel in Österreich. Und die Wiener Zeitung hatte immer schon eine relativ kleine Auflage, hatte aber ein feines, erlesenes Publikum durchaus, auch ein ausführliches Feuilleton. Für das möchte ich transparent sagen, ich so 2, 3 Texte pro Jahr auch schreibe. Und ja, es gibt auch eine Fangemeinde, weil es die Reihe Zeitreisen gibt, wo man wirklich in die ganz alten Archive hineinsteigt und auch so Rätsel dort etwa präsentiert. Also was war 1810 in der und der Bibliothek? Also das ist ein bisschen schräg, sicherlich ein bisschen auch ein Orchideenblatt, aber es hat eben eine Gemeinde und es hat immerhin 60 Redakteurinnen und Redakteure, die, wenn das jetzt so weitergeht, wie es geplant ist, vielleicht dann bald tatsächlich vor der Tür stehen. Und man muss noch dazu sagen, dass im Moment Martin Fleischhacker, der also der ÖVP nahesteht, der als Geschäftsführer tatsächlich für seine eigene Zeitung wenig Zukunft sieht, der vielleicht auch ein Interesse hat, dass diese Zeitung eingestellt wird, und der hat damit die ganze Redaktion gegen sich aufgebracht.
Für Unruhe sorgt ja offensichtlich auch ein von der Regierung eingesetztes Gremium, das sich mit der freien Szene im Bezirk Wien beschäftigt. Was ist denn da der aktuelle Stand?
Also es gibt die sogenannte Wiener Theaterjury, die für 4 Jahre jetzt geplant hat oder vorgeschlagen hat, was gefördert werden soll, was nicht. Und da ist jetzt doch eine deutliche Tendenz festzustellen, dass man, also da geht es um die freie Szene jetzt in erster Linie, dass man da ganz, ganz innovative und radikale Projekte mehr fördert als die schon etwas etablierten Kompanien. Das klingt ein bisschen skurril, weil freie Szene ist ja eh im buchstäblichen Sinn die freie Szene, die eben nicht so an die großen Töpfe kommt. Und da gibt es die Schwierigkeit gerade mit der neuen Oper Wien, ein traditionelles freies Ensemble, das viele Kooperationspartner in aller Welt hat und sehr, sehr erfolgreich eben neues Musiktheater nach Wien bringt, dass da gesagt wurde, die Förderung sollen die nicht mehr bekommen. Inzwischen hat die Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler, Wiens Kulturstadträtin, gesagt, doch, also sie möchte, dass da weiter Fördermittel fließen. Aber ich sage mal so, die Stimmung ist natürlich in so einer Gruppe auch nicht so optimal.
Sie haben ja mit Walter Kubera, dem Chef der neuen Oper Wien, gesprochen.
Ja, und der ist zunächst mal natürlich erleichtert, dass man also über die Kulturstadträtin doch ein bisschen Geld noch bekommt. Und das ist auch nötig, denke ich, denn es gibt gleich mehrere Projekte in der Pipeline. Hier ein kurzer Eindruck, was Walter Kubera mir erzählt hat.
Die Corona-Pandemie hat auch die Neuper Wien stark getroffen. Unsere Dezemberproduktion von Fabian Panisello, Le Roi Mage, war schon von dem Lockdown betroffen. Und nun kann auch unsere aktuelle Produktion Solaris von dem japanischen Komponisten Dai Fujikura ebenfalls nicht live unserem Publikum gezeigt werden. Das macht uns Künstler sehr, sehr betroffen. Denn der direkte Kontakt mit unserem Publikum ist ein ganz wichtiger Faktor für unsere Arbeit.
Ganz aktuell gibt es eine Produktion Le Trois Mages, die 3 Magier, das sind die Könige tatsächlich, die bei Jesus von Christus eine gewisse Rolle spielen. Allerdings in einer Variante, einer Bearbeitung von Fabiano Panisello, basierend auf einer Vorlage von Michel Tournier, und das ist doch sehr umgedreht. Da gibt es noch einen 4. König und es gibt einen sehr merkwürdigen Herodes, der hier ein alter Greis, ein wirklich alter Greis, muss man sagen, nah am Tode ist, und so eine sehr eigenwillige Oper mit toller, flirrender Musik und einer wirklicher multimedialen Inszenierung. Diese Oper gibt es gratis tatsächlich zu bestellen bei der neuen Oper Wien auf DVD, und man produziert schon das nächste Solaris von Dai Fujikura, ein Science-Fiction Musiktheater, das dann im Mai als Stream laufen wird. Also diese sehr, sehr aktive Kompanie lässt sich von der derzeitigen Diskussion um Beschränkungen seitens der finanziellen Unterstützer, der Finanziers, aber auch der Pandemie nicht beirren und produziert munter weiter.
Sagt Kritiker Jan-Florian Fuchs über Kultur in Österreich, im Speziellen die Situation an der Neuen Oper Wien und für die Wiener Zeitung. Weiter geht's in der Kultur vom Tag mit Christian Neugebauer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Erneut ist eine große Zahl von Facebook-Nutzerdaten im Internet aufgetaucht. Wie die Plattform Business Insider berichtet, handelt es sich um Angaben zu mehr als 533 Millionen Facebook-Nutzern aus 106 Ländern. Gestern Abend seien diese im Internet veröffentlicht worden. Neben den vollständigen Namen der Nutzer seien auch E-Mail-Adressen enthalten. Allerdings sind die Daten laut Facebook schon länger im Umlauf. Markus Schuler.
Die Datensätze sind wohl seit Januar im Umlauf. Neu ist, dass sie jetzt für jeden frei verfügbar, ohne große Kenntnisse in einem Hackerforum im Internet einsehbar sind. Es sei nur rudimentäres IT-Wissen nötig, um sich die Datensammlung anzusehen, berichten Sicherheitsexperten. Sie warnen, die Datensätze könnten dazu benutzt werden, um die Identität von anderen Personen anzunehmen. Der Grund? Viele der geklauten Nutzerinformationen enthielten auch eine Telefonnummer. Das berichtet die Website Business Insider.
Russische Behörden sind in St. Petersburg gegen ein Dokumentarfilmfestival des international bekannten Regisseurs Mansky vorgegangen. Zwei Kinos hätten alle geplanten Vorführungen absagen müssen, beklagten die Organisatoren des Art-Doc-Fests auf Facebook. Demnach hatten gestern Polizisten den Eröffnungsabend mit Verweis auf Verstöße gegen Corona-Vorschriften beendet. Den Organisatoren zufolge wurden die Hygieneregeln aber eingehalten. Die Beschwerde bei den Behörden habe ein Mann eingereicht, der für Anfeindungen gegenüber Homosexuellen und Künstlern bekannt sei, schrieben die Festivalorganisatoren weiter. Festivalgründer Mansky ist in Russland für seine regierungskritische Haltung bekannt. Kulturstaatsministerin Grütters will die Produktion großer Filmserien mit einer Aufstockung der Fördermittel nach Deutschland holen. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa und beruft sich dabei auf eine neu gefasste Richtlinie aus dem Haus der CDU-Politikerin. In Deutschland produzierte Serien, wie zum Beispiel die Netflix-Staffel Das Damen-Gambit, seien weltweit erfolgreich, sagte Grütters. Mit bis zu 10 Millionen Euro könne künftig ein Viertel der in Deutschland entstehenden Kosten durch Bundesmittel abgedeckt werden. Voraussetzung sei, dass die Produktion eine besondere deutsche oder europäische Prägung nachweisen könne, fügte die Kulturstaatsministerin hinzu. Wer statt Künstlerinnen und Künstler die genderneutrale Bezeichnung Kulturschaffende benutzt, verwendet einen Begriff, der nationalsozialistisch belastet ist. Darauf hat die Zeitung der Kulturplattform Oberösterreich KUPF aufmerksam gemacht. Demnach bezeichnet Kulturschaffende Künstlerinnen und Künstler, die Mitglied der Reichskulturkammer waren. Wer kulturell tätig sein wollte, musste ihr angehören. Die Mitgliedschaft stand aber nur denen offen, die als arisch galten. Die Leiterin der KUPF-Zeitung Saales sagte dem Standard, in Deutschland gebe es mehr Diskussion dazu. Das liege auch daran, dass sich der Begriff dort über die DDR ins Heute gezogen habe, also doppelt belastet sei. Dabei habe er gleich nach dem Krieg in Süskinds Wörterbuch des Unmenschen kritische Aufnahme gefunden.
Die Inzidenzwerte haben in Bayern heute neue Beschränkungen in Kraft gesetzt. Das, was gestern noch möglich war, ist seit heute Morgen untersagt, zum Beispiel der Besuch im Münchner MUCA. Kurioserweise versammelt die aktuelle Ausstellung Icons genau das, was zu sehen ist, wenn man erlaubterweise durch die Straßen einer Stadt geht.
Es scheint ein wenig absurd. Warum sollte man Street Art im Museum zeigen? Eine berechtigte Frage, findet Stefanie Utz, die Mitbegründerin des Museum of Urban and Contemporary Art, kurz MUCA.
Ja, die Street Art, wie der Name schon sagt, gehört natürlich erstmal auf die Straße, gehört in den Freiraum. Ja, so ein bisschen wie die Fragestellung, darf man den Panther in den goldenen Käfig sperren?
Doch zum einen entwickelte sich viele Street Art mit zunehmender Bekanntheit ihrer ErschafferInnen zu Urban Art und wurde dadurch auch galeriefähig. Zum anderen schützt so ein klimatisierter Raum vor Vergänglichkeit. Etwa bei der Street Art-Künstlerin Swoon, Jahrgang 1977. Die meterhohe Papierschnitte mit höchst filigran ausgeschnittenen Gesichtern, Schattierungen, Schraffuren und eiskristallartigen Mustern an die Wand klebt.
Natürlich wirkt es wundervoll, wenn Sie diese Papierschnitte im öffentlichen Raum vorfinden. Gleichzeitig ist es aber, wenn Sie ein Lebenswerk präsentieren wollen als Künstlerin, fast unmöglich, das über einen längeren Zeitraum im öffentlichen Raum zu tun. Also insofern verstehen wir uns eben nicht als diesen goldenen Käfig, sondern eher als einen Schutzraum, als einen Experimentierraum, wo man eben seine Weiterentwicklung präsentieren kann als Künstler und Künstlerin, ohne natürlich diese Einflüsse, die man letztlich natürlich auf der Straße hat. Denken Sie allein an Witterung, ist ein großes Problem.
Der Schutzraum hier in der Münchner Innenstadt ist ein umgebautes Umspannwerk in einem Hinterhof, schön dunkel. Das sorgt für ein würdiges Maß urbaner Atmosphäre, um die Geschichte der Street Art zu zeigen, die ja heute neben der Polizei noch andere Gegner hat.
Wenn man sich mal die ganze Diskussion um Banksy anschaut, wo ja mittlerweile schon seit vielen Jahren in den Straßen von New York oder auch natürlich in London ja die Banksys, die Stencils an den Wänden mit Plexiglasscheiben verkoffert werden, um sie quasi vor Vandalismus zu schützen. Also das heißt, der Vandale wird vor Vandalismus geschützt. Eine interessante Entwicklung. Also wie Sie richtig sagen, die Frage ist, wer schützt jetzt eigentlich hier wen? Ne?
Bei Street Art denken die meisten wahrscheinlich an die Stencils, also die Schablonensprühbilder des englischen Phantoms Banksy, dessen oder deren bürgerlichen Namen bis heute niemand kennt, auch die Museumsmacherin nicht. Die bekanntesten Motive, wie das Mädchen mit dem Luftballon, sie gibt es hier zu sehen. Doch zur Entwicklung Banksys gehören auch seine Ölgemälde, wie die Satire auf Edward Hoppers Bild Nighthawks mit dem Titel »Are you using that chair?« Auch hier sind die Nachteulen einsam in einer Bar vereint. Nur die Fensterscheibe hat ein halbnackter englischer Hooligan mit einem Plastikstuhl eingeworfen. Ebenfalls sehenswert eine optisch verzerrte Plastikskulptur von Ariel, der Disney-Meerjungfrau, die 2015 Banksys dystopischen Kunstfreizeitpark Dismorland schmückte. So witzig und gut gemacht das alles ist, so wenig wird Banksys Werk die gefühlte Kunststoffschicht los, die es zu kritisieren meint. Subtileres lässt sich nebenan bei Zeitgenossen finden, wie dem etwas jüngeren Alexandre Fato, 34, aus Lissabon, bekannt unter dem Pseudonym Wheels. Er kerbt, fräst, ja, sprengt teilweise die Zeichnungen in Haus- oder Plakatwände.
Diese Haptik, ja, und natürlich auch diese Trägermaterialien überhaupt darzustellen, das kann man natürlich nur im Kleinen. Wir haben gar nicht die Dimensionen, hier ganze Hauswände hier reinzustellen. Um Gottes Willen wäre ja auch nicht die Idee, das wäre ja völlig absurd. Aber man kann natürlich hier im Kleinen sehr wohl zeigen, was es eben für unterschiedliche Spielarten dafür gibt.
Und so tut es auch eine Holztür, auf die Wheels ein melancholisches Gesicht eingemasert hat. Oder nebenan die gerahmte Wellblechwand. Sie hat der Franzose J.R. mit dem großgedruckten Fotoporträt des Chinesen Mr. Ma beklebt, der in einem Armviertel lebt. Bleibt zu hoffen, dass Mr. Ma seine Wellblechwand der Museumswelt wenigstens zu einem guten Preis verkaufen konnte. Ja, die Straße und der Kunstmarkt. Seit Jahrzehnten schon ziehen sie einander an und stoßen einander ab. Und die Sonderausstellung im Keller des MUCA hat dafür ein grandioses Beispiel parat. Das Werk Richard Hambletons, der in den 80ern noch mit Pinsel und schwarzer Farbe durch die Straßen New Yorks zog, um seinen Shadow Man in virtuoser Schnelligkeit an die Wände zu klecksen.
Ein zu dem Zeitpunkt nicht zuordnungsbares Motiv, ja, was soll das sagen? Sollte das Schrecken verbreiten? Sollte das ein schlechter Scherz sein? Keiner wusste so genau, wie man es eigentlich einzuordnen hat.
Die schwarze Gestalt, die rennt, tanzt, fliegt, deren Kopf zu explodieren scheint, sie gibt es in vielfachen Posen zu sehen, etwa auf Sperrholzwänden von Baustellen. Stephanie Utz nennt Hambleton, der stark drogenabhängig 2017 starb, zu Recht den Godfather der Street Art. Auch der Kunstmarkt liebte ihn für seine elektrisierten Schattenzeichnungen aus dem damals so räudigen New York. Und er vergaß Hambleton wieder, als dieser plötzlich Landschaften malen wollte. Klassischer Expressionismus auf Leinwand.
Tobias Krone über eine historische Sammlung von Street Art im MUCA in München, hoffentlich nach dem 12. April wieder zu sehen. Die Folkwang-Universität der Künste hat geforscht. Sozusagen auf den Spuren von Lang Lang, der im Deutschlandfunk gerade sagte, Musik ist die kraftvollste Kunstform, Herzen zu verbinden.
Music is the most powerful art form to unite our hearts together.
Der Pianist Lang Lang ist von Musik umgeben. Wie aber ist das Besondere von Komposition, Klang und Interpretation Menschen nahezubringen, die keine Spezialisten sind? Aus 14 internationalen Ausstellungen zu musikalischen Themen entstand das Buch Musik ausstellen. Maria Alonso arbeitet als Kuratorin der Sammlung historischer Musikinstrumente im Landesmuseum Württemberg und ist Co-Autorin des Buches. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Was war der Grund für die Untersuchung, dass Musikausstellungen selten bis nie Blockbuster sind?
Ja, also Musik ist ein wichtiges kulturelles Phänomen in unserem Leben. Es betrifft sehr viele Themen und sehr viele Aspekte. Kulturelle Aspekte, soziale Themen, auch technische. Und deswegen gibt es sehr, sehr unterschiedliche Museen und Ausstellungen, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Ein guter Grund, sich verschiedene Häuser anzuschauen und ihre Darstellungsformen und ihre Narrative zu untersuchen.
Zeigt das Buch, wie es Ausstellungsmachern gut gelingt, Musik zu erklären und erfahrbar zu machen? Oder haben Sie auch Negativbeispiele aufgenommen?
Es ging uns nicht um eine Museumskritik. Wir wollten die verschiedenen Konzepte, Ideen in den unterschiedlichen Häusern analysieren, vor Ort selber als Besucherinnen und Besucher dort sein und schauen, was sie sich gedacht haben, was waren ihre Intentionen und wie es tatsächlich wirkt bei den unterschiedlichen Personen, die die Ausstellungen sehen. Einfach um diese Bandbreite genauer zu hinterfragen.
Wie groß ist denn die Bandbreite?
Ja, wir hatten eine Liste, zum Beispiel die Komponistenhäuser, Musikermuseen, die normalerweise in den Lebensorten von diesen Persönlichkeiten gebaut sind. Wir hatten andererseits Museen, die sich mit der europäischen Kunstmusik beschäftigen. Mit Musikinstrumenten zum Beispiel. Wir haben auch Häuser, die sich auch mit außereuropäischen Kulturen auseinandersetzen und auch zusammen mit europäischen Musikformen beschäftigen. Auch natürlich Popmusik, Pop-Rock-Musiker, ja, sehr beliebte Themen. Und es gibt mittlerweile immer mehr Ausstellungen über solche Rockbands oder Musikstars.
Wenn Sie sagen, es ging nicht darum, die Ausstellung bzw. die Ausstellungsmacher zu kritisieren, welche Ausstellung von welchen Themen, die Sie gerade genannt haben, hat Ihnen denn persönlich am besten gefallen? Was hat Sie daran besonders beeindruckt?
Wow, ja. Wir haben sehr unterschiedliche Häuser gesehen und ja, gute Ideen. Wir haben 2014 angefangen. Wir haben auch gesehen, wie die Museen sich entwickelt, verändert haben und neue Präsentationen oder einzelne Bereiche erneuert haben. Was ich auch sehr spannend finde, die Sonderausstellungen. Und diese Sonderausstellungen sind ein Experimentierfeld. Da können sich die Kuratoren, die Museen etwas Neues ausprobieren, auch neue technische Möglichkeiten umsetzen.
Bei den vielen Aspekten, die Sie in Ausstellungen gesehen haben, wie hat sich denn die Ausstellungskultur entwickelt? Ich nehme mal an, gerade Musik kann man nicht in Vitrinen ausstellen.
Genau, jetzt gibt es sehr unterschiedliche, sehr gute Ideen, um diese Materialität, Musikinstrumente, Objekte in den Vitrinen, in den Ausstellungen mit klanglichen Eindrücken zu verbinden, mit der Musik selber, durch multimediale Installationen, digitale Präsentationen, auch Mitmachobjekte. Was ich als sehr gute Beispiele fand, waren die Live-Vorführungen von Musikinstrumenten zum Beispiel. Genau, das gibt es zum Beispiel seit ein paar Jahren in Paris, im Musée de la Musique. Da ist eine sehr große Ausstellung mit Musikinstrumenten aus Europa und nicht-europäische Musikinstrumente. Und regelmäßig kommen Musiker, Musikerinnen, professionelle Interpreten und die spielen dort in der Ausstellung für das Publikum. Und dann kann man auch Fragen stellen, sie erzählen, erklären über diese Instrumente, über die Musik, die sie spielen. Und ich finde das sehr spannend und ein tolles Erlebnis, was man, wenn man nicht da ist, nicht erleben kann.
Um Musikausstellungen lebendiger zu machen, werden denn inzwischen auch die Besucher gefragt, was sie sich wünschen, wenn sie sich für so ein Thema interessieren? Oder haben Sie jetzt für diese Studie Besucher gefragt, was ihnen an Ausstellungen gefallen hat?
Genau, ein wichtiger Punkt in diesem Forschungsprojekt war, die Interpretationen, die Rezeptionsweisen vom Publikum zu dokumentieren. Wir haben sie gefragt, was war ihr Eindruck? Sie haben auch erzählt, woran sie Interesse hatten, ein tolles Erlebnis, Spaß oder auch in vielen Fällen etwas Neues lernen.
Sie haben gerade gesagt, wenn Musikerinnen und Musiker in Museen den Menschen etwas erklären, dann ist das sehr lebendig. Heißt das umgekehrt auch, dass Ausstellungen, die sich mit Musikthemen, mit Musikinstrumenten, mit Musikern beschäftigen, gar nicht unbedingt so viel geschriebenen Text brauchen?
Nicht unbedingt. Also was wichtig ist in Ausstellungen, ist eine gute, eine tolle Erzählung zu haben, eine gute Dramaturgie, ein gutes Narrativ. Und das kann man natürlich mit schriftlichen Texten darstellen, aber das kann man auch erzählen durch die Inszenierung oder ja, durch andere Medien, Videos, Redebeiträge. Und die Kunst liegt dabei, diese verschiedenen Elemente zu verbinden.
Sagt Maria Alonso, Co-Autorin des Studienbuchs Musik ausstellen, eine Blaupause für künftige Ausstellungen. Am Ostermontag gibt es auch keine frischen gedruckten Zeitungen. Deshalb hat Birgit Lanz sich im World Wide Web umgeschaut. Und hier ist ihre Twitter-Schau.
Die Twitter-Trends am Sonntagmorgen, es geht um Polizeiversagen, Eier und Freiheiten für Geimpfte. In der Timeline finden sich Pandemiefrust, viele kritische Kommentare zu der Querdenker-Demonstration am Samstag in Stuttgart und zahlreiche Ostertweets. Die Politikwissenschaftlerin Elvira Rosat äußert sich zur politischen Pandemiebewältigung. Ich sage es mal mit einer Tolstoi-Hommage. Alle erfolgreichen Länder gleichen in ihrer Pandemiebekämpfung einander. Jedes erfolglose Land ist auf seine eigene Weise gescheitert. Politischer Frust und Feiertagsstimmung verbinden sich ebenfalls in Lynn Hirses Tweet. Plötzlich ist man 31, hat Lust auf einen Hefezopf und Sehnsucht nach einer progressiven, sozialdemokratischen Wahloption. Auch der Comedian Aurel Merz steuert ein Tweet zum Thema Politiker in den Feiertagen bei. Ostern, Game Time im Hause Laschet. Bis zum Nachmittagstee möchte Joe die ersten großen Markenkooperationen mit seinem Vater eingefädelt haben. Zeit mit der Familie ist Geld. Seit einigen Tagen wird auf Twitter in zahlreichen Tweets und Threads über die Tradition der Osterfeiertage nachgedacht. Bereits am Karfreitag machte Dr. Meron Mendel, der Vorsitzende der Bildungsstätte Anne Frank, in einem längeren Thread aus 4 Tweets auf die lange antijüdische Tradition des Karfreitags aufmerksam und fordert, dass endlich die stille Duldung antijüdischer Passagen im Ritus unterbunden wird. In den Kommentaren zum Thread wird mit Link zu einem Interview mit dem Berliner Antisemitismusbeauftragten Samuel Salzborn in der Jüdischen Allgemeinen darauf hingewiesen, dass auch die evangelische Kirche Deutschlands bei diesem Thema erheblichen Nachholbedarf habe. In einem englischsprachigen Thread aus 6 Tweets zeigt die Theologieprofessorin Francesca Stavrakopoulou anhand verschiedener Bildbeispiele aus der frühchristlichen Kunst, wie die Wiederauferstehung von Jesus motivisch mit Jonas Aufenthalt im Bauch des Wales und der Wiedererweckung des verstorbenen Lazarus zusammenhängt. Der 4. April ist auch ein Gedenktag, auf den mehrere Accounts mit Tweets hinweisen. Lady Bitchray erinnert in einem Tweet, heute vor 15 Jahren ermordeten die NSU-Nazis Mehmet Kubaschik in seinem Kiosk in der Dortmunder Nordstadt. 2 Tage später erschoss der NSU auch Halit Yozgat in Kassel. Beide Familien und Angehörige wurden stigmatisiert und lange selbst der Tat verdächtigt. Aladin El-Mafalani schreibt über Kubaschik, er würde bald seinen 55. Geburtstag feiern, mit mehreren Enkelkindern, die ihn nie kennenlernen konnten. Der Pastor Jasper von Legert weist mit einem Tweet den Populärphilosophen Richard David Precht darauf hin, dass das Bibelzitat am Anfang seines im Goldmann Verlag erschienenen Buches »Von der Pflicht« falsch zugewiesen sei. Ich finde es ja toll, dass Sie Ihr Buch mit einem Bibelzitat beginnen. Nur, es sollte dann auch richtig sein. Zitat ist Kolosser 3,13. In den Kommentaren zum Tweet formuliert der Nutzer @schwappekt eine Bibelstelle um. Für jetzt bleiben Korrekturlesen, Lektorat, Quellenprüfung. Diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Quellenprüfung. Der Autor Till Räther hat zwar in einem Tweet darauf hingewiesen, dass er auf Twitter immer absichtlich Wörter weglassen würde, um nicht in irgendwelchen Twitter-Presseschauen zu landen, findet dann aber in einem anderen Tweet, in dem keine Wörter fehlen, eine neue Erklärung für das für Oh My God stehende Akronym OMG oder OMG. OMG bedeutet Omas Marzipangebäck, wodurch man meist freudiges Erstaunen ausdrückt.
Die Twitter-Schau von Berit Glanz, das war Fazit mit Gabi Wuttke. Ich wünsche gute Nacht.